Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Malte Asmus.
90 Minuten plus X trennen Bayern und Dortmund noch vom Traumziel Wembley. Der großen Chance, zwei vielleicht ziemlich verkorkste Saisonverläufe doch noch zu retten. Und damit herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast am Montag. Wir schauen natürlich gleich auf die Champions League Halbfinals voraus, auf die Chancen der beiden deutschen Teams gegen Real bzw. PSG. Aber vorher haben wir noch ein bisschen Bundesliga aufzuarbeiten und beides machen wir heute mit einer Fernsehkommentatorenstimme, die mich, ich habe es ihm eben im Vorgespräch schon gebeichtet, seit meiner späten Schulzeit, ich sage jetzt nicht verfolgt, sondern begleitet von Sport Digital. Hallo Carsten Linke.
Hallo Malte, dankeschön für die Einladung.
Herzlich willkommen bei uns. Du bist mittlerweile bei Sport Digital, guckst ja querbeet durch alle Ligen.
Ja, das ist es. Der Claim heißt der Football Around the World. Fang morgens um 4.30 Uhr in Australien an und geh mit uns nachts in Argentinien, Brasilien oder in der USA ins Bett. Und dann hast du gefühlt durch andere Wettbewerbe 20 Ligen. Das ist eine Herausforderung und dadurch auch, genau was du sagst, dieser Weitblick über viel mehr als nur Bundesliga.
Aber da hast du natürlich den wirklich großen Überblick und kannst auch Vergleiche ziehen mit der Bundesliga. In der Bundesliga machte vor allen Dingen ein Satz am Wochenende Furore: schafft den Scheiß wieder ab, es nervt. Damit war natürlich nicht die Bundesliga gemeint, sondern das war Werder-Trainer Ole Werner, der über den VAR geschimpft hat nach dem 2:2 seiner Bremer gegen Gladbach. Da hat er auf den Punkt gebracht, was viele nach dem Fußballwochenende wahrscheinlich gedacht haben und regelmäßig wieder denken, dass eben der VAR doch nicht das ist, was er ist, ein vernünftiges Hilfsmittel, sondern eher ein Ärgernis. Wie positionierst du dich denn da beim VAR?
Wenn du gerade dieses Beispiel so nimmst mit Ole Werner, und ich habe ja auch Mönchengladbach gegen Bremen dann für Club TV, für Fohlen TV kommentiert, und ich habe dann, weil ich aus Sicht von Gladbach kommentiere, gesagt, ich halte mich erstmal zurück. Klar geht der Ball an die Hand. Zu meiner Zeit, ich sage das, war Hand im 16er an 11 Meter. Heute abgespreizt, Vergrößerung, nein, ja, doch. Ich bin da auch sehr, sehr hin und her gerissen. Der Schiedsrichter hat für mich, und das habe ich dann auch live gesagt, der Timo Gerach zeigte den Spielern an und machte das mit einer Bewegung, indem er den linken Arm auf seinen Bauch legt und sagte, Arm angelegt vor dem Körper und damit für ihn kein Handspiel, deshalb hat er Eckball entschieden. Dann kommt die Intervention, dann muss er raus und dadurch musste er sich korrigieren, weil er sich selbst eben früh festgelegt hat vor den Spielern. Und dann siehst du die Bilder und siehst, dass der Arm ein wenig draußen ist. Ob man das geben muss, 50-50. Ich bin bei Ole Werner, auch wenn ich Gladbach-Fan bin. Er hat es, glaube ich, umschrieben mit ein bisschen Willkür. Es ist so. Und ich sage das dann auch immer im Live. Heute sitzen die dort, es waren, glaube ich, Pfeiffer und sowieso. Morgen sitzen da Asmus und Linke. Und die haben wieder eine ganz andere Wahrnehmung. Ja. Und ich fordere ja schon seit vielen Jahren, seitdem wir den VAR haben, nehmt doch bitte einen Profi mit da rein. Sei es ein Torwart, der das mal erläutern kann, sei es den Stürmer, sei es den Verteidiger. Die sehen es alle einen Tacken schneller. So wie wir ja auch ein wenig Fußball gespielt haben als ein Schiedsrichter, der ein bestimmtes Niveau nicht erreicht hat. Da machen wir überhaupt keinen Vorwurf. Er muss sofort entscheiden, dass die Unterstützung da ist und gut ist, ja. Aber wir brauchen viel mehr klare Regeln dafür, wann er wie wo angewendet werden sollte.
Zumal er hier eben auch manchmal nicht eingreift oder dann doch nochmal später eingreift. Ich meine, wir haben es beim HSV gegen St. Pauli gesehen, Glatzels vermeintliches Führungstor. Da hat er dann auch nochmal den Schiri darauf hingewiesen, dass da vielleicht noch vorher ein Foul war bei Stuttgart gegen Bayern, dem zweifelhaften Elfmeter gegen Gnabry, wo ihm der Gegenspieler ins Gesicht gepackt hatte. Da blieb dann die Intervention aus. Also diese Einheitlichkeit und Stringenz überhaupt nicht vorhanden. Wie ist denn das in anderen Ligen? Du hast ja jetzt den Blick weltweit, kommentierst Argentinien, Holland, Portugal, Polen, Tschechien. Wird das da auch so kontrovers eingesetzt und kommentiert?
Erstaunlicherweise wird er dort deutlich weniger in Anspruch genommen, nehmen wir mal das Wort. Premier League siehst du auch, weißt du auch, gefühlt gar nicht im Spiel. Die nehmen den Kopf unter den Arm und machen weiter. Also gibt es so gut wie gar nicht. Championship, zweite Liga, ich meine, da geht es auch um 3 €, die jetzt aufsteigen und dann auch den Parachute, diesen Rettungsfallschirm haben, die kriegen alle 3 €. Da gibt es überhaupt keinen VAR, da ist wirklich Tatsachenentscheidung. Deshalb gibt es dort auch gefühlt überhaupt keine Diskussion, Rudelbildung, auch wenn der Torwart im Fünfer gibt es ja auch nicht mehr geschützt, angegangen. Das ist für die völlig normal. Und das ist in anderen Ligen auch so. Ausnahme ist sicherlich Liga Portugal. Da darfst du den Gegenspieler auch nicht angucken. Wenn du ihn anguckst und der fällt um, ist auch der VAR sofort da. Das ist eine ganz andere Art des Begleitens vom VAR und auch auf dem Feld. Also wie gesagt, Windstoß, der Spieler fällt um, kriegst einen Freistoß. Da wird er wieder häufiger gezogen und da wird unglaublich lange, gefühlt manchmal 5 Minuten, darüber diskutiert, ohne dass wir wissen als Kommentator, weil wir sitzen ja in der Kabine und nicht vor Ort, um was geht es? Das ist das nächste Thema, Transparenz. Wir brauchen eben die große Videowand, gibt es in vielen Stadien, wie beim Football auch, ankündigen, Szene XY, das und das wird überprüft, dann ist Ruhe im Karton. Und das meine ich eben so mit diesen Nachbesserungen. Die sind ja da, wir müssen optimieren, da einfach eine Klarheit reinzubekommen, eine Transparenz reinzubekommen. Und viele Ligen, die du angesprochen hast, wird das überhaupt nicht so dramatisiert wie bei uns in Deutschland. Ich glaube, da sind wir auch wieder klassisch Vorreiter.
Glaubst du denn, dass es bei uns irgendwann sich beruhigen kann, dass diese Optimierung dann wirklich so ja durchgeführt werden können, dass tatsächlich auch alle zufrieden sind? Wahrscheinlich nicht.
Also alle zufrieden sowieso schon gar nicht, das ist auch in Ordnung. Ich habe in Deutschland immer das Problem dieser Hierarchien. Also das gibt ja bestimmte Bereiche, wer wie wo was entscheidet. Kennen wir ja auch zu Hause, kennen wir in der Schule, kennen wir überall im Job. Und bevor hier dann was in die Wege geleitet wird, sind andere Ligen einfach schneller, möglicherweise weil kürzere Wege, möglicherweise weil hierarchischer, patriarchischer, wie auch immer man es beschreiben will, schneller auf den Punkt gekommen wird, gesagt, wir machen es jetzt so, so, so und so. Die Punkte A bis C ziehen wir jetzt durch und dann gucken wir mal. Mhm. Und wir Deutsch diskutieren, Theorie, vielleicht so, vielleicht das. Das macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, sondern gibt den Leuten ein klares Regelwerk an die Hand und dann wissen alle Bescheid. Und da finde ich, da hapert es bei uns, also ganz deutlich.
Und wie findest du diese, ja, was viele Sportler denn sagen, wenn sie denn gerade mal Glück gehabt haben, ja, irgendwann gleicht es sich immer aus. Das ist ja diese Floskel, die man dann regelmäßig wieder hört, aber eigentlich auch nur von denen, die gerade profitieren. Und eine Woche später erzählen sie was anderes. Von Ole Werner hatte ich nämlich auch schon mal andere Zitate gehört, als dieses, was ich eingangs genannt hatte.
Natürlich kommen genau diese Phrasen dann auf die Tagesordnung. Warum soll sich was ausgleichen, wenn Gladbach gegen Bremen spielt und nächste Woche spielt Gladbach zu Hause gegen Frankfurt? Warum soll sich da was ausgleichen, wenn Frankfurt dann so einen Handelfmeter kriegt? Das ist Frankfurt, das andere ist Bremen. Also das ist für mich immer so dieses, wir nehmen dann eine andere Ebene, um davon wegzuleiten, dass wir sauer auf uns selbst sind, weil wir das Ding nicht nach Hause gebracht haben, über 90 plus mit einer 2-1-Führung. Also wird natürlich immer ein anderes Feld aufgemacht und das ist, bin ich ja ganz ehrlich, mache ich ja hier und da auch, dann sind sie Schiedsrichter, dann ist es der VAR, dann ist es die zu lange Nachspielzeit, plus 4 angezeigt wurden oder plus 7. Weißt du, es wird immer was anderes gesucht. Hm. Auch da, wegschieben bleibt bei dir, bleib ehrlich, bleib klar. Können alle drauf, können alle dran lernen, mache ich ja auch, muss ich ja auch pro Kommentar pro Spiel. Hm.
Jetzt war Borussia Mönchengladbach in dieser Situation Profiteur vom Video Assistant Referee und die stecken ja jetzt auch, ja, nicht mehr ganz so tief, aber dann doch noch immer drin im Abstiegskampf. Und da gucken wir jetzt mal etwas genauer drauf.
Was sonst noch so los ist.
Das ist ja im Prinzip auch noch die einzig wirklich offene Frage in der Liga. Wer muss jetzt wirklich runter? Wer bleibt oben? Wobei da ja auch schon Tendenzen da sind. Darmstadt ist weg. Köln nach dem 0-0 gegen Freiburg wohl so gut wie. 5 Punkte trennen sie jetzt, die Geißböcke, vom Relegationsplatz und damit von Mainz. Die spielten in Heidenheim zwar nur 1-1, aber sind seit 7 Spielen ungeschlagen. Siehst du es auch so, dass Kölns Chancen ja eigentlich quasi nicht mehr existent sind?
Ja, sie kommen ja immer mit dem Thema um die Ecke rechnerisch, ne? Finde ich auch mal ganz smart. Ja. Ganz 6 Punkte, kommst auf 30. Klar müssen dann die vor dir alle ein bisschen was liegen lassen. Also Köln spielt ja jetzt gegen Union. Wenn du dann da gewinnst, bist du auf 3 an denen dran. Ne? Die haben es, wenn ich jetzt gerade so richtig mitbekommen habe, auch den Bielitzer entlassen. Also da wird nochmal ein anderer Wind reinkommen. Ich bin bei dir. Also Köln und Darmstadt, das hat sich erledigt. Darmstadt eh Köln, schade. Auch aus Sicht der Fohlen, weil die Derbys machen einfach Spaß gegen Köln. Und dann hast du eben diesen berühmten mit Gladbach, Bochum, Union und Mainz, diesen Vierkampf. Wer darf und muss Relegation spielen?
Also keine Häme jetzt vom Gladbach-Fan, wenn du das mal nicht als Kommentator siehst, sondern eigentlich nur als eingefleischter Borusse.
Überhaupt nicht. Das sehen auch die Gladbach-Fans alle so. Die sind alle, ich meine, Chris Kramer hat Tage oder vor Wochen auch schon gesagt, das wäre super, super schade für die Gegend, auch für diese Rivalität, wenn Köln nicht gegen Gladbach in einem Derby spielen könnte. Das sehen die alle so. Dass du an dem Tag dann oder in der Woche da deine Reibereien hast, wunderbar, haben wir in der Stadt ja auch mit unseren beiden Vereinen. Aber ansonsten, die lieben das doch. Und das ist einfach für die Region und jeder weiß doch, und ich meine, der HSV weiß es jetzt seit 6 Jahren, was da alles wirtschaftlich dranhängt an Arbeitsplätzen und oder, müssen wir ja nicht reden. Also das wäre jammer schade für die Region und auch für dieses Duell.
Und auch für den ersten FC Köln, der ja einige Hypotheken dann auch mit sich nimmt in die zweite Bundesliga, wenn es denn wirklich dazu kommt. Vor allem ja diese Transfersperre, die dann ja auch einen Wiederaufbau im Prinzip erstmal verhindert. Und man ist ja geneigt, dann auch dann anzunehmen, dass ganz, ganz viele Spieler bei einem etwaigen Abstieg dann auch die Flucht ergreifen.
Ja, ich glaube, du hast es, Christian, da noch näher drin in der Bundesliga als ich. es wird ja schon so geungt, dieses Durchreichen, was Bielefeld gerade erfahren hat. Ich meine, die müssen echt zusehen. Ich glaube, wir haben noch 4 Punkte jetzt vor dem Abstiegsplatz, dass du nicht noch ein weiter durchgereicht wird. Aber das Szenario wird Köln natürlich so langsam dann auch angedichtet auf der Parameter, die du gerade angesprochen hast. Die zweite Liga, das zeigt, dass dieses Jahr auch jeder kann jeden besiegen. Da gibt es jetzt nicht diese super Überflieger, die dann so durchmarschieren, auch wenn St. Pauli das sehr, sehr gut gemacht hat oder auch Kiel. Aber ansonsten, wenn man das dann nimmt, ab Platz 4, 5 runter, ist es nicht so viel, bis dann 16, 17. Also das ist für Köln, siehe Schalke, mahnendes Beispiel. Und mit den Auflagen, die die haben, das wird eine brutale Saison. Also ich hoffe und bete für dich, dass die echt auch, dass die in der zweiten Liga bleiben.
Das einzig Erstligareife Stand jetzt in Köln ist auch wirklich nur das Publikum.
Absolut, absolut. Was die Fans da zaubern und machen und tun, also großes, großes Kompliment und so soll es ja auch sein. Ich kann es auch immer nicht verstehen, das haben wir in Gladbach jetzt ja auch 2-3 Mal gehabt bei unseren Heimspielen, wenn es dann nicht läuft, dass die Fans 10, 15 Minuten vor dem Ende gehen. Das hat für mich nichts mit Fansein zu tun, das ist für mich dann Theaterpublikum, Eventpublikum, aber gut, auch da gibt es nicht richtig jeder falsch, das muss jeder für sich klar machen. Ich leide und lebe und bin glücklich mit der Mannschaft, ob du oben oder unten stehst, und dann bleibe ich auch so lange im Stadion, bis das Spiel vorbei ist.
Dann gucken wir mal auf das, was du eben schon gesagt hast. Nenad Bjelica tatsächlich entlassen worden in der Minute fast, in der wir hier aufnehmen. Also da sind wir jetzt ganz, ganz aktuell. Es wird auf jeden Fall dann einen neuen Trainer in der neuen Saison spätestens dann bei Union Berlin geben müssen. Dass jetzt Nenad Bjelica entlassen wird, kurz vor Schluss. Wie würdest du das bewerten? Ist das eine Torschlusspanik jetzt im Abstiegskampf, um tatsächlich dann noch, wie man immer so sagt, die letzte Patrone dann auch wirklich durchzuladen?
Ich nehme das mit, was du gesagt hast, hinten raus ja. Für mich kommt es nur zu spät, weil die Unruhe ist ja schon seit 5, 6 Wochen da. Das aus der Mannschaft sind ja interner nach draußen gedrungen, dass die unzufrieden sind, wie das Training läuft, nicht abwechslungsreich genug, keine Videoschulung, blablabla, all das ganze Thema. Dann reagiere ich früher. Ja. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Hierarchie, was ich vorhin woanders angesprochen habe. Aus der Position der, die das entschieden haben, wir holen Nenad Bjelica, den dann gefühlt wieder nach wie vielen Wochen, Monaten wieder zu entlassen, gestehst du dir ja ein, auf der Entscheidungsebene Fehler gemacht. Ja und? Ich meine, dafür sind wir ja da, auf Entscheidungsebenen diese Entscheidung zu treffen. Wenn es nicht funktioniert, das machen ja Kinder auch, die bauen eine Sandburg und wenn sie sehen, das geht nicht, weil der Sand nicht feucht genug ist, dann kippen sie Wasser drauf, dann funktioniert's. Also auch da suche ich nach einer Lösung. Viel zu spät, dass die einen Impuls brauchen. Ja, die haben ja vor dem Spiel gegen Bochum schon darüber nochmal ganz tief gerätselt. Wir machen ja auch Club-TV bei Sport Digital für Club-TV für Union. Und da hieß es dann so unter der Hand, wir haben hier und können, aber seid mal ruhig und sagt mal nichts, als Aussicht der Kommentatoren. Ist für mich viel zu spät. Weil die Unruhe ist seit 6 Wochen Minimum im Club da und schwelt. Und das ist nicht gut.
Und jetzt soll der U19-Trainer Marco Grote zumindest bis Saisonende da wieder Ruhe reinbringen. Ist ja auch eine heftige Situation jetzt für den, der ja auch Abstiegskampf in der ersten Liga auch noch nie gemacht hat. Und ja auch genau wie der ganze Verein völlig überraschend in diese Situation überhaupt gekommen ist.
Ja, und auch da, ne, ich meine, wie lang war die Strecke mit Urs Fischer? Wie viele Spiele haben wir verloren? 9 vom Spieltag 3, glaube ich. Du weißt es besser.
Ich glaube sogar wettbewerbsübergreifend waren es, glaube ich, sogar 12. Aber in der Liga müssten es 9, 10 in dem Dreh gewesen sein.
Nach dem dritten Spiel dann 9 Spiele zu verlieren. Bei aller Leistung, bei aller Qualität von Urs Fischer, bei all dem, was er dort geleistet, erreicht hat, mit dieser Mannschaft aufzusteigen in die Champions League, überragend. Auch das ist zu spät. In meiner Welt. Ja, ich überlege ja dann auch für mich, Mensch, wie würde ich entscheiden, ab wann sollte man da reagieren? Macht man das jetzt nochmal bis zur Winterpause? Mache ich das bis erste, zweite Länderspielzeit, September, Oktober, dann gucke ich mir das noch bis November, dritte Zeit an. Das sind in meiner Welt immer zu spät, die Entscheidungen. Und ich muss ja auch Entscheidungen bei mir treffen, wenn ich kommentiere. Mache ich das jetzt in die Richtung, mache ich das in die Richtung? Wichtig ist, Entscheidungen zu treffen. Und Union hat das in diesem Jahr einfach total verkorkst, weil es zu spät passiert ist. Aus welchen Gründen auch immer. Das müssen die selbst und das werden die auch analysiert haben und recherchiert haben. Und damit hast du dir genau diese Suppe eingebrockt, die sie jetzt eben haben. Klar, du hast 30 Punkte, du bist noch nicht auf dem Relegationsplatz, du steigst auch gefühlt nicht ab. Also du hast ja die Chance, auch die Liga zu erhalten. Das ist ja das wieder mein positiver Ansatz. Du spielst jetzt nicht wirklich gegen den Abstieg, außer du vergeigst das Ding in Köln richtig. Dann hast du ein Problem, dann wirst du auch zu Hause gegen Freiburg am Ende nicht gewinnen, weil die wollen auch international irgendwo hinkommen. Dann hast du ein echtes Problem.
Aber glaubst du, dass sie in dieses echte Problem noch reinkommen, weil sie einfach auch mit der Situation und diesem Druck, wenn wir jetzt verlieren, dann wäre das und das die Folge, vielleicht gar nicht zurechtkommen, weil die Mannschaft ist ja nicht für einen Abstiegskampf zusammengestellt, die hatte ja eigentlich deutlich höhere Ambitionen.
Genau, das ist ja bei meiner Truppe auch bei Gladbach. Wir sind ja auch schon Wetterspieler, da muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das wissen die in Gladbach auch, darf ich aber nicht so sagen. Und da kriege ich mal auf den Willen. Da sind einfach zu viele Schönspieler drin. Ne? Wenn es läuft, alles super, klasse. Und so ist es genau bei Union auch. Die waren vorher unter Urs Fischer in den Superjahren, für mich gefühlt eben 4, 5 Jahre auch überperformt, war es eine Arbeitermannschaft. Das war eine klare Struktur, da wurde gegen den Ball super gearbeitet als Mannschaft. Und dann, ja, so Champions League, jetzt spielen wir das. Dann denkt man so triller, traller, truller, das geht von alleine. Nein. In der Bundesliga wie in der zweiten, du kannst gegen jeden verlieren. Wenn die das in Köln vergeigen, und ich meine, von den Toren ist das gar nicht so weit auseinander. Also Köln kann mit einem guten Sieg herankommen, von der Tordifferenz an Union bis dann auf 3 Punkte dran. Und nochmal, die spielen dann zu Hause gegen Freiburg und Köln muss, wohin, ich glaube, Heidenheim, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann auf einmal haben die 30. Du hast 30, dann geht's um die Tore.
Eine extrem spannende Schlussphase, die uns da im Abstiegskampf der Bundesliga dann tatsächlich noch blüht. Du sagst, es ist Gladbach ja auch noch mit drin. Wie groß ist deine Angst, dass sie zumindest auf den Relegationsplatz noch rutschen bei 2 ausstehenden Spielen?
Gut, wir haben 4 Punkte. Wir haben von den Teams, die da unten drin hocken, die beste Tordifferenz mit -7. Also die Bundesliga ist sowieso echt ganz schlecht aufgestellt. Ich glaube, ab Platz 7 haben alle negativ. Ich glaube, Frankfurt hat jetzt noch +1 auf 6. Das ist ja total grotesk. Also wir werden da nichts mit zu tun haben. Wenn wir gegen Frankfurt einen Punkt holen, ist eh alles klar. Und wenn nicht, gewinnen wir eh in Stuttgart, weil die sind sowieso Champions League. Wir werden in den 2 Spielen diesen einen Punkt holen, den du brauchst.
Also da bist du optimistisch. Was macht denn das eigentlich überhaupt mit dir, wenn du am Mikrofon sitzt für Fohlen TV? Da darfst du ja wahrscheinlich auch ein bisschen parteiischer sein, aber dein Fantum wirst du ja auch in anderen Spielen, wenn du oder für andere Plattformen jetzt kommentierst, sicherlich nicht so ganz zurückdrängen können? Oder wie ist das bei dir?
Also wenn ich regulär Spiele habe, bin ich nicht parteiisch, gar nicht, sondern dann ist es einfach die Freude an dem, ob die Mannschaft A oder B gut spielt. Bei Gladbach dürfen wir es. Ich habe das auch lange überlegt, ob ich das machen möchte. Also wir machen das dann, glaube ich, jetzt gefühlt schon bei 10 Jahre. Ja. Und sollen die Kollegen, die wirklich dann auch, und ich bin ja auch Mitglied in Gladbach, das kommentieren, die vom Herzen dabei sind, weil wir es dann eben auch anders fühlen und erleben. Und der Fan möchte es dann ja auch so haben auf seiner Plattform. Und dieses dann mit wir und ich darf parteiisch sein, ist natürlich, das bin ich ja nicht. Ich bin ja ein ausgebildeter Journalist, also ich bin ja kritisch. Ich bin ja, ne, in dem Fall als Kommentator soll ich ja wirklich nicht parteiisch sein. Da habe ich lange mit mir gerungen und habe gesagt, okay, Prozess muss ich auch lernen. Habe ich auch, dann bin ich angegangen. Mittlerweile komme ich da ganz gut mit klar. Und dann ist es wirklich so, und das schreibe ich dann auch den Kollegen danach immer vor und TV. Jetzt habe ich geschrieben dem Torben, der dafür verantwortlich ist, Torben, Herzinfarkt 2.0. Ja, letzte Woche war es Herzinfarkt 1.0. Da wird dir echt schlecht, ne? Also da stehe ich durchgehend, da schwitzt du, da hast du echt nasse Hände und denkst so, alter Verwalter. Und dann ist es auch so, dass ich wirklich so sage, jetzt wach doch mal auf, Mann! bei dem ersten Gegentor, wo ich sage, Elvedi, kannst du die Pille nicht in die Weser schießen? Das kann doch nicht wahr sein. Also wirklich, man geht dann so damit, weil wir es dürfen. Und weil der Fan das dann, der sich dann im Real Life anschaut und auch die Zusammenfassung der Highlights, der möchte das auch genauso haben, dass wir das eben nicht sachlicher machen, so wie eben, wenn du sagst, du machst jetzt Porto gegen Chaves. Das ist natürlich deutlich sachlicher und die Emotionen kommen dann, wenn das Spiel gut ist oder wenn da was passiert. Aber dieses Leiden, das ist unvorstellbar. Also ich kann es ja gar nicht gucken, 90 Minuten Gladbach es dann zu kommentieren, ist brutal, ist echt brutal.
Wie war deine Reaktion dann bei dem Elfmeter, als der dann gepfiffen wurde, als dann der Bremer, Marco Friedl war es, glaube ich, aus kurzer Distanz an die Hand geschossen wurde und dann tatsächlich dann doch Elfmeter in der Nachspielzeit, wo dann am Ende dieser Punkt mal rauskam?
Ich habe die Situation, die haben mir sofort Hand reklamiert, aber Schwanscherer, der die Situation ja ausgelöst hat nach dem Pass von Itakura, der blieb sehr ruhig und da dachte ich, na okay, dann ist es wohl nichts. Dann war er auf Eckball entschieden, dann kam die Wiederholung und da habe ich gedacht, ja, was ich zu eingangs auch geschildert habe, kann man pfeifen, muss man nicht pfeifen. Und nochmal, Timo Gera hat eben für sich früh entschieden, angelegter Arm, muss erkennen, dann vor Bildschirm, nein, doch ein wenig draußen und deshalb hat er ihn gegeben. Dass du dich dann freust, ich habe, glaube ich, danach auch gesagt, ich bin auch gar nicht ausgerastet, was man ja gerne macht dann bei so einem Tor. Ich habe danach nur gesagt, weil ich gestanden habe, ich habe 3-mal gesagt, danke, danke, danke.
Und das haben die Mitspieler von Florian Neuhaus im ersten Moment wahrscheinlich auch gedacht. Aber jetzt wurde bekannt, der durfte eigentlich gar nicht schießen. Und jetzt gibt's ein bisschen Ärger bei Gladbach. Trainer Gerardo Seoane hat sich ja negativ geäußert über Neuhaus, gesagt, der bricht hier einfach alle Regeln, die ich aufgestellt habe. Das geht so nicht. Einige Mitspieler sollen auch aufgebracht sein. Was sagt das über das Binnenklima der Borussia jetzt gerade in dieser entscheidenden Saisonphase?
Viel, sehr, sehr viel. Also er hat sehr smart moderiert auf der Pressekonferenz mit, als er gesehen hat, dass Neuer sich den Ball nimmt, dass die beteiligten Spieler, dass wir das so umschrieben, sehr ruhig, erfahren, smart wegmoderiert haben, so auf dem Feld. Mhm. Und da hast du schon angemerkt, dass das ihm so gegen den Strich gegangen ist. Wie, warum, weswegen, weshalb, keine Ahnung. Kann ja auch gut sein, dass wir da Schwanscherer, ich habe auch gleich gesagt, also Player nicht auf dem Feld, der wird nicht schießen, geht nicht. Wir haben da noch Schwanscherer und Weigel. Schwanscherer wenig dabei, Weigel hat zuletzt gut gespielt, getroffen. Mhm. Und bin gespannt. Und dann sehe ich Neuer und denke, wow, wollen die anderen beiden nicht? Du weißt es ja nicht.
Ja. Ja.
Wir stellen da alle nicht drin, wir hören die Aussagen, die Ansagen, das werden die unter der Woche aufarbeiten. Sicherlich gibt es da nochmal ein Statement zu. Ich bin bei dir, das Innenleben könnte sicherlich, wie soll man es mal umschreiben, entspannter sein.
Definitiv. In einer Saison, die du, ja, oder wo alle von ausgegangen sind, es wird eine Umbruchssaison. Hast du sie dann aber so umbrüchig erwartet, dass es dann eben auch so tief geht?
Nicht wirklich, nicht wirklich. Also ich habe so nach den ersten Spielen gedacht, weil das Auftaktprogramm ging ja gar nicht. Du hattest ja gleich Leverkusen, Bayern und wen auch immer da. Das war ja Wahnsinn. Hm. Ich habe so gedacht, von den Skills, von den Möglichkeiten, die der Mannschaft jetzt neu durch die Spieler neu hinzugekommen sind, da entwickelt sich was, weil viele Alpha-Tiere weg sind. Also es kommt eine neue Hierarchie rein, es sind neue Spielertypen da, es sind endlich die Tempospieler da über die Flügel, dass wir eine Fehlerquote defensiv haben, yo, alles gut. Was mich so ein wenig erschreckt, ist jetzt, dass wir seit über 2 Jahren es nicht geschafft haben, 2 Spiele hintereinander zu gewinnen. Hm. So, und da frage ich mich dann wieder Thema Innenleben, warum? Wo ist diese Konstanz, das nicht hinzubekommen? Woran liegt das? Ja, dieses, was ja auch immer gerne angesprochen wird, wollen die auch, will ja keine Mannschaft hören, fehlende Mentalität, fehlende Einstellung. Das haben wir alles, wir sind immer tippitoppi drauf. Ich sage, ja, bin ich bei euch. Ist nur nicht sichtbar. Ist nicht erkennbar auf dem Rasen. Und wir als Kommentatoren haben dann die Aufgabe, die Verantwortung, die Pflicht auch darauf hinzuweisen, zu sagen, das ist läuferisch, Körpersprache, Einstellung, Griffigkeit, zweiter Ball, alles zu wenig. Ich meine auch das, dass wir gefühlt nach Führung, wie viele Punkte, 25 Punkte haben liegen gelassen, holen nur die Hälfte. Dann haben wir 45 und spielen nächstes Jahr Europa mit der Truppe. Ja. Also, dass die was können, yo. Aber warum wir es nicht zu Ende bringen? Keine Ahnung. Und das dann am Thema Umbruch festzumachen, viele junge Spieler, ja, Netz 20, Skelly 22, Kerodia 18, Kone 23, Reiz 23, alles okay. Aber trotzdem muss ich ja vom Staff irgendwie es hinbekommen, dass das sich irgendwann mal fügt, dass das ineinander greift. Wenn nicht nach 5, wenn nicht nach 10, aber spätestens doch bitte mit Beginn der Rückrunde.
Da muss also noch einiges getan werden für die neue Saison. Trainer Seoane, den du damit ja indirekt auch kritisierst. Wie fest sitzt er denn aus deiner Sicht im Sattel?
Ich glaube schon, dass er recht fest sitzt, weil Präsident Bonhoff hat gesagt, er ist der richtige Mann zur richtigen Zeit bei uns. Er hat selten einen Trainer gesehen, der an vielen Themen arbeitet, die ich auch immer wieder in anderen Spielen anspreche. Themen sind Einwurftraining, ist Eckballtraining, sind Freistöße. Und das sieht er bei der Mannschaft und er sagt, das habe er lange nicht auf dem Trainingsgelände am Borussia-Park gesehen. Dass er ein Spieler ist, der junge Spieler entwickeln kann, ja. Und dennoch ist immer die Frage, und das weißt du auch, bei anderen großen Mannschaften, nehmen wir die Bayern, nehmen wir Juve, nehmen wir Real mit Ancelotti, der fiel mir nämlich ein, und bei den Bayern damals Heinkes und Hitzfeld, du brauchst auf dieser Position Persönlichkeiten, die das alles gut moderieren können, was da stattfindet. Weil die Leute sind alle unzufrieden, die nicht spielen, unzufrieden, die auf die Tribüne, die haben sowieso einen Hals. Wie kann ich das moderieren, plus den Trainingsalltag so spannend und interessant zu machen, dass mir gefühlt alle folgen. Die sollen mich nicht mögen, aber die sollen kapieren, um was es geht. Und da frage ich mich dann immer, wenn das nicht funktioniert, warum funktioniert das nicht? Und der Staff ist ja nicht Seoane, sondern er hat ja gefühlt 8 Leute. Warum greift das nicht? Und da bin ich einfach dann zu weit von weg.
Da werden wir dann mal gucken, was denn auch die Gladbacher vielleicht dann als Fazit dieser Saison ziehen. Ich habe gestern ein Fazit bei Blue Sky von einem Bayern-Fan eigentlich gelesen. KF13 heißt er bei Blue Sky. Er hat gesagt, ich habe mir mal die unteren Tabellenränge angesehen. Gladbach spielt eigentlich eine relativ normale Saison. Ihnen fehlen dieses Jahr nur die obligatorischen 3 bis 4 Punkte gegen den FC Bayern.
Ja, zum Beispiel. genau. Ja.
Also die Punkte in den, viele sagen ja Bonusspiele.
Ja, habe ich früher auch immer gesagt und dann habe ich mich mit, ich weiß gar nicht, mit welchem Fußballlehrer mal untereinander gesagt, nee, pass mal auf, mein Freund, das ist ein scheiß Begriff und nimm den mal raus aus deinem Vokabular. Ich sage, erklär mir. Sagt er, bei uns ist jedes Spiel ein 3-Punkte-Spiel. Es sind keine Bonusspiele, das machen wir auch intern in der Kalkulation nicht. weil wir sagen natürlich immer, weißt du, wenn gefühlt, nehmen wir jetzt mal die Eredivisie, wenn da so Sittard, Volendam und Excelsior gegen dann die Top 3 oder 4 Mannschaften umspielen, dass das Bonusspiele sind, weil du Bonuspunkte holst, weil die es intern nicht kalkulieren, dass du was holst. Und dann sagen mir dieser Trainer gesagt, ist Jahre her, dann nein, ist immer ein 3-Punkte-Spiel. Echt? Sagt er, ja. Wir können ja 3 Punkte holen. Die können ja heute ganz schlecht geschlafen haben. Haben wir alle schon erlebt, ja. Da brechen sich 2 in Anführung die Füße, weil sie sich den Ball ins Tor jagen. Sagt er, wir kämpfen hier um 3 Punkte.
Und jetzt gibt's ja, wir haben es eben auch schon, gesagt, im Endspurt des Abstiegskampfs ja sogar noch 6-Punkte-Spiele, die gibt's ja auch im Fußball. Union Berlin gegen den ersten FC Köln ist so beispielsweise 1. Du hattest eben schon die Bedeutung dieses Spiels charakterisiert. Wenn du jetzt die Glaskugel nehmen würdest, Kollege Pit Gottschalk freut sich immer, wenn ich die Glaskugelfrage stelle. Ich mach's jetzt einfach mal. Wer steigt denn jetzt ab und wer muss in die Relegation?
Also Darmstadt ist klar, dann aufgrund der Konstellation, die wir jetzt haben, ist es Köln und Relegation wird für mich Union spielen.
Alle mal herhören.
Union wechselt also den Trainer. Trainer sowieso dieser Tage ein großes Thema und es ist am Sonntag eine Trainerlegende gestorben. Cesar Luis Menotti mit 85 Jahren, einer der ganz großen Trainer der Fußballgeschichte, 1978 Weltmeister mit Argentinien geworden. Der Mann war ein Kämpfer für das Gute im Fußball, aber auch im Leben. Ein Gegner der Diktatur in Argentinien, hat versucht, sein Möglichstes zu machen, um dieser Diktatur entgegenzutreten. Ein Intellektueller. Du kommentierst auch Argentinien manchmal, Carsten. Was verbindest du mit Menotti?
Ich habe ihn damals schon bewundert. Das war so die erste Zeit. Also gut, am Anfang der 70er hat man es wirklich dann so, war man so 10, 11 Jahre alt, konnte man was so wahrnehmen und kann man sich auch daran erinnern. Ich fand, und das hat mich damals so beeindruckt, der sah erstmal anders aus. Das fand ich schon bemerkenswert, dass ein Fußballtrainer so aussieht mit diesen langen Haaren, dieses knorrige wie Argentinier, mit diesen großen Nasen, dass der raucht. Klar, zu der Zeit war es normal zu rauchen, das fand ich nicht toll, ich habe nie geraucht. Es war für mich, es war so eine Erscheinung, der wirkte in sich so unglaublich, und das, ich war 11, 12 Jahre alt, ich konnte das ja nicht greifen, aber für mich wirkte das so gefestigt, so souverän, heute meine Worte, früher war das einfach nur, wow, was für so eine Erscheinung. Und die haben ja auch immer von Gott gesprochen, ne, von Menotti, da kommt Gott und ich sehr, sehr beeindruckend, was er geleistet hat und du hast ein paar Sachen angesprochen und was ich bei ihm sehr, sehr geschätzt habe, zu der Zeit auch schon, dafür steht Argentinien nicht und ich habe jetzt gerade auch eins der Halbfinale gehabt bei der Copa de la Liga mit Boca gegen Estudiantes. Es ist nicht wirklich schöner Fußball. Und er stand eben genau dafür. Ne? Er war ja eher so ein Philosoph, so ein Poet des Fußballs, also die Schönheit. Danach kam ja der Kollege Bilardo. Das war eher so ein Typ, ist egal wie, Hauptsache wir gewinnen, das muss nicht hübsch sein. Da trafen genau diese Welten aufeinander. Und das haben ihm zu Recht die Menschen in Argentinien sehr hoch angerechnet. Klar, wenn du das erste Mal für dein Land auch den WM-Titel noch holst, dann noch im eigenen Land. Und diese Art, wie er eben hat Fußball spielen lassen und dass er wohl, und das kriegst du dann ja auch nur durch Berichte und Nachlesen und Recherche raus, wohl als Mensch unglaublich bescheiden war und sich mehr um den Menschen Spieler gekümmert hat, als um das taktische Geschehen beim Training. Und das finde ich echt bemerkenswert.
Die Theorie vom linken und rechten Fußball. Der linke Fußball, der die Schönheit des Fußballs nach vorne stellt und der rechte, der dann eben, ja, Pragmatismus, was du eben sagtest, Bilardo, gewinnen um jeden Preis, auch notfalls mal mit schmutzigen Tricks. Die beiden waren sich auch in ihrem ganzen Leben nie grün. Das waren zwei Erzrivalen, die überhaupt nicht miteinander konnten, allein schon deswegen.
Ja, natürlich, weil er für was ganz anderes stand, ja. Und diese smarte Art, das so zu transportieren und auch dafür zu stehen, in einer Zeit, und du hast damals, und du hast ja die Umstände angesprochen, gerade in Ende der 70er mit der Diktatur, das ist dann schon gerade mit Fußball echt bemerkenswert. Und die Argentinier lieben ja gerade so ihre Spitznamen mit war ja der El Flaco. Wird ja auch unser Patrick Herrmann genannt, Flacco, der Dünne, der Schlatzige. Das finden die natürlich ganz großartig. Und diese Bescheidenheit, ne, trotz eines Erfolges so entspannt zu bleiben, das ist für mich wirklich auch so eine Art Blaupause fürs eigene Leben. Egal, was du erreicht und geschaffen hast, du bleibst erstmal Mensch. Und wenn du Mensch bleiben kannst, dann ist das für mich sehr, sehr bedeutsam.
weil du Gott sagtest, Maradona hat unter anderem so von Menotti geschwärmt, der Mann, der ihn ja auch mitentdeckt, aber gefördert hat, Juniorenweltmeister 79 ist Menotti ja auch mit Argentinien geworden und damals wurde die Mannschaft angeführt von Diego Maradona. Ich mache jetzt mal schamlos Eigenwerbung. Im Podcast 100 Fußballlegenden könnt ihr mehr über dieses Trainergenie erfahren. 100 Fußballlegenden gibt's überall, wo es Podcasts gibt, gerne mal reinhören. Und Menotti trainierte, wir haben es gehört, Argentinien, die Nationalmannschaft, aber auch den FC Barcelona und ganz viele weitere Teams bis ins hohe Alter. Wenn man jetzt aber sagt, Menotti stirbt lieber, als dass er Trainer bei Bayern München wird, dann wäre es irgendwie böse, ne?
Das ist ein schöner Übergang, ja. Ja, das 85, ein tolles Alter, viel erlebt. Du hast die Mannschaft schon angesprochen, vor allem auch in Europa und hat auch bei den großen Clubs in Argentinien, also in Buenos Aires, ja, mit Boca und River. Ja. Ja, wirklich traurig, eine große Persönlichkeit. Und das hast du auch mit Maradona angesprochen. Ich meine, der hat, ich glaube, vor der WM 78, glaube ich, ein Jahr vorher, da war der, glaube ich, 16, hat er ihm mal zum Debüt in der Nationalmannschaft verholfen. Also auch da diese schon zu erkennen, ja, also wer macht das? Ja, in der Zeit einen 16-Jährigen zu holen, wo gefühlt eben nur die 30-Jährigen eigentlich in der Nationalmannschaft spielen. Klasse, toller Mensch.
Das Thema des Tages.
Und Menotti hat natürlich auch viele weitere Trainer nach ihm noch beeinflusst. Pep Guardiola zum Beispiel. Und damit kommen wir direkt zu den Bayern und zum BVB und auf Champions League Niveau. Jetzt fehlt nur noch ein Schritt für beide Mannschaften, um tatsächlich ins Finale zu kommen. Pep Guardiola, da wird auch gerade viel getuschelt. Kryptische Äußerung von Max Eberl, dass sich in der Trainerfrage bei Bayern plötzlich Türen geöffnet haben, an die zuvor keiner gedacht hätte, werden jetzt so interpretiert, dass vielleicht Guardiola Manchester verlassen könnte, zu Bayern kommt. Was hältst du von der Theorie?
Gut, er hat noch ein Jahr Vertrag. Bei City stellen sie sich angeblich auch so drauf ein, wenn man dann wieder den Berichten, immer, ne, ist immer vorsichtig alles, das, was geschrieben, was geäußert wird, glauben kann. Weil die sagen, ja, also wir haben ja schon den Nachfolger in der Hinterhand, dann holen wir uns halt aus der City Group den von Girona, ich glaube Michel oder Michel oder wie auch immer er heißt. Hm. Ist natürlich so von der Thematik, vom Gedanken ist das natürlich schon was ganz Großes. Also das löst natürlich in einem etwas aus, so einen Großmeister in der Liga zu haben, für die Bundesliga eine unglaubliche Strahlkraft. Ob die Bayern damit glücklich werden, weil die ja schon mal unter ihm waren, wissen natürlich auch, wie da gearbeitet und trainiert wird. Schwer. Ich habe gerade noch bevor wir angefangen haben mit unserem Podcast, die Nachricht bekommen, dass ein anderer Spanier gesagt hat, danke, brauche ich nicht. Julian Lopetegui, also der sagt, brauche ich nicht, meine ich. Ich fahre eine Liga in West Ham. Und der ist seit einem Jahr vereinslos, also kann ich alles nachvollziehen. Dieses Amt sich jetzt wirklich anzutun, nachdem so viele gesagt haben, wir wollen nicht, wir können nicht, wir haben keinen, wie auch immer, Bock drauf. Aus Sicht von Guardiola ist es dann so, den musst du nicht wirklich anfragen und das wäre auch keine Notlösung, sondern das ist ja eine 1A-Lösung. Und aber alles andere, was jetzt kommt, sagen sich bestimmte Trainer und würde ich auch sagen, wenn ich da angefragt würde als Trainer, Carsten Lingo, würde ich sagen, ich bin Nummer 5 und ich will das auch mit Herrn Hoeneß nicht. Also tut mir leid, aber ihr könnt mir alles bieten in dieser Welt. So ist natürlich Guardiola nicht gestrickt, sondern der wird sich sagen, hey, mit den Bayern kannst du gefühlt dann wie mit City jedes Jahr 3 Titel holen. Und das mag möglicherweise eine Herausforderung sein.
Und das wäre auch im Grunde das Einzige, was diese verfahrene Situation bei Bayern jetzt noch irgendwie positiv lösen könnte, ohne dass die Bayern jetzt irgendwann tatsächlich wirklich ihr Gesicht verlieren, weil keiner hinkommt. Finale Wembley oder neuer Trainer? Was geht schneller, beziehungsweise was ist leichter dieser Tage zu erreichen für die Bayern?
Das Finale Wembley. Das ist Finale Wembley, weil das ist ein Spiel und dann weißt du es. Bei der Trainergeschichte musst du noch 48 Telefonate und 57 Treffen auf irgendwelchen Hinterhöfen auf der Autobahn führen. Also die Möglichkeit ist ja da. Ja, also die Bayern haben, ich glaube, in der gesamten Champions-League-Saison, wenn ich das richtig im Kopf habe, einmal verloren. Die werden bei Real nicht verlieren, die werden ein Tor machen. Und dann entweder geht es mit dem Remis, der Verlängerung, der Elfmeterschießen. Aber die Chance ist ja riesig. Die ist ja unfassbar groß. Und du hast es zu Beginn gesagt, und wirklich in eine derart verkorkste Saison irgendwie zu retten und auch dem Kollegen Kane auch klarzumachen, dass Bayern eigentlich für Titel steht.
Ja, das ist ja eigentlich auch der Grund, weshalb er da hingekommen ist, dass er endlich mal diese Titeldürre, seine persönliche, dann auch mal durchbricht. Jetzt sagst du, die Bayern machen auf jeden Fall ein Tor. Aber spielen sie hinten auch zu null? Weil das ist ja genau das Problem, was die Bayern haben und was bei Real gerade gegen Real im Bernabeu ja nochmal gefährlicher ist. Die lullen dich 90 Minuten ein und irgendwann fahren sie diesen einen Konter und die Bayern sind entweder nicht postiert, weil sie in der richtig postiert, weil sie in der Gegenbewegung ja gerne mal hinten dann was zulassen, oder sie lassen auch in Situationen was zu, wie im Hinspiel, wo Min Jae Kim zweimal ja sich vogelwild bewegt, wie es wahrscheinlich im Training es ihm nicht gelingen würde.
Ja, da bin ich bei dir, diese Gierigkeit, Bälle, Räume zuzustellen, da musst du natürlich anders herangehen, und sage ich, früh zusehen, dass du dein Tor machst, also so in der Herangehensweise ersten 15, ersten 20 Minuten, falls nicht, 0-0 zur Pause, erkennen, was hat Real vor, wenn die anfangen mit dem 0-0 spielen, dann macht das 0-0-Spiel mit, lass dich nicht locken, dann gehst du eben in die Verlängerung. Na und, dann 2-2, 0-0, weiter geht der Kaffee. Und dann, wenn es da auch nicht läuft, dann gehst du halt ins Elfmeterschießen. Das ist eine 50-50-Nummer. Also ich würde das unglaublich taktisch für mich angehen. Ob die das können, ob die das wollen, keine Ahnung.
Nun ist Thomas Tuchel ja auch ein Taktiker, ein Taktikfuchs, einer, der sich auch sehr, sehr viele Gedanken macht, der manchmal, aber das haben sie alle, diese großen Trainer, die ja negative Fähigkeit, sich zu verkopft, so einem Spiel zu nähern. Siehst du diese Gefahr jetzt auch? Wir erinnern uns an Pep Guardiola, der ja mehrfach dann auch Finalteilnahmen nicht geschafft hat, auch mit den Bayern, weil eben ihm dann plötzlich die mega geniale Idee, die in seinem Kopf wahrscheinlich total toll ausgesehen hat und sicherlich auch total Sinn macht, wenn man bestimmte Kriterien zugrunde legt, aber sich im Spiel überhaupt nicht ausgezahlt hat.
Bin ich bei dir? Ich weiß nicht, ob das ein Spiel war der Bayern gegen Leverkusen und oder wo Thomas Müller mal gesagt hat danach, wir zocken nicht mehr. Also genau dieses Zocken, sprich Fußballspielen, das, was wir alles so kennen, so ein bisschen zocken, so ein bisschen schauen, ist heute was möglich. Wenn du aber klar die Fesseln angelegt bekommst, dich so und so zu bewegen, dann zockst du auch nicht mehr, sondern dann folgst du dem, was der Trainerstab sich überlegt, ausgedacht, informiert hat, analysiert hat, Bilder gesehen hat. Und bleib doch dabei, was die Mannschaft auszeichnet. Setz auf die Stärken. Genau dieses Vercoachen, was du von Guardiola angesprochen hast, genau das hat er ja 2-3 Mal getan. Er hat sich echt vercoacht, indem er sagt, wenn ich da einen zurückziehe, dies und das mache und da die Halbfelder besetze oder da den linken Fuß auf die rechte Seite ziehe, dann kriegen wir die Überraschung hin. Nee, dafür hast du es nicht trainiert. Und dann sind wir wieder beim Training. Wenn ich das nicht 150.000 Mal trainiert habe, dann ist die Sicherheit dann nicht da, dann sind die Abläufe nicht da. Und das für ein Spiel umzustellen und zu denken, von der Idee her, taktisch, das könnte funktionieren, würde ich nie machen, aber das bin ich. Ja, und dann sage ich auch in meinem Nachkommentar, dafür sitzen die da, die werden da für bezahlt, die haben auch die Ausbildung, die können und wissen das schon. Dann macht mal. Wir gucken ja drauf und können es wunderbar analysieren, bewerten, korrigieren und was auch immer.
Die ständigen Wechselspiele in der Defensive bei Bayern, ja auch durchaus notgedrungen wegen Verletzungsproblematiken, aber das ist ja auch nichts, was jetzt gerade fürs Selbstvertrauen der einzelnen Spieler gut ist und was natürlich auch für die Eingespieltheit einfach nicht besonders förderlich ist.
Bin ich auch wieder bei dir, natürlich. Gibt immer Umstände, du hast es angesprochen, Verletzung hier, sei es nochmal eine Karte und oder, Upamecano. Was mir da nicht gefällt aus Sicht der Bayern, aus Sicht Tuchel und seines Stabes ist, dass die zu negativ das immer dann auch in der Öffentlichkeit ansprechen. Ja, das kannst du vielleicht intern machen, aber die Leute dann vielleicht auch öffentlich da bei bestimmten Gesprächen vor der Presse nochmal dies und jenes, nicht gut. Nicht gut, weil du hast es angesprochen, das Vertrauen ist eh nicht da, weil jeden Augenblick spielt Asmus mit Linke, dann spielt aber Linke mit Knorr und Knorr muss wieder mit Asmus. Dass das nicht geht, völlig normal. Aber das mach doch bitte intern und sieh zu, dass du immer Lösungen findest. Ich sage, positive Lösungen finden, das ist ja immer so mein Credo auch. Such eine Lösung dafür und hau nicht auf dem rum, was sowieso offensichtlich ist, was gestützt ist durch Verletzungen, durch rote Karten und oder Sperren. Find eine Lösung. Preis die gut an und erklär, warum du das machst. Aber nicht dieses Hinterhertreten und sagen, bin ich überhaupt kein Freund von.
Min Jae Kim, würdest du den nochmal wieder in die Startelf ziehen? Er hat gegen Stuttgart gespielt. Insgesamt die Bayern gegen Stuttgart ja jetzt auch nicht ihren besten Tag gehabt, aber wahrscheinlich gedanklich sowieso überhaupt nicht im Spiel gewesen, sondern da schon, das hat Thomas Tuchel ja auch gesagt, es ist ein Sandwich-Spiel und mitten zwischen diesen beiden Realspielen, der Fokus lag im Grunde im Bernabeu.
Ich mache es immer davon abhängig, das sage ich auch bei Gladbach immer bei den Spielen, welche Spieler sind wirklich fit fit, ne, immer 100% ist schwierig, aber in dieser Richtung, ich brauche keinen, der 80% hat, den brauche ich nicht. Weil der wird die Belastung nicht gehen können, sondern ich brauche fitte, gesunde Spieler, dass die alle ihre kleinen Wehwehchen haben, in Ordnung, aber eben die, die Belastung über 90 plus gehen können. Und da kann ich mir nicht überlegen, der Kim passt besser zu Vinny Junior, der passt besser zu dem. Das würde in meinen Überlegungen keinen Sinn machen, sondern ich brauche gesunde, fitte Spieler, die Belastung gehen können. Und wenn das nachher Kim ist, ob das nachher De Ligt ist und oder wer auch immer, oder Dyer mit Platzwunde und der hat wieder hier was, das müssen die entscheiden in der Absprache Spieler mit Abteilung Medizin, Abteilung Staff, und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Und die müssen sich klar und sauber kommunizieren und auch vertreten und nicht sagen, ja, ich hätte ja gerne mit Asmus Linke gespielt, aber die beiden haben ja wieder zwei Zigaretten geraucht, dafür spielen jetzt aber die anderen beiden, die haben aber eigentlich Knie und Rücken, aber die können das, glaube ich. Es geht in meiner Welt nicht.
Du hattest eingangs aber schon gesagt, du bist positiv, dass die Bayern ins Finale kommen. Ja, ihren Teil der Abmachung klar machen.
Die können das. Weil, nochmal, Real muss ja eigentlich kommen. Und das wissen die Bayern. Mhm. Nochmal, wenn du in den ersten 20 keine Bude machst, aus Sicht von Bayern, dann lass die doch machen. Wenn die nicht wollen, die werden schon ausgepfiffen. Mal gucken, ob die dann die Souveränität haben. Klar sind sie gerade Meister geworden. Alles schicko, alles fein. Aber das ist eben für mich dann auch so ein bisschen Müllerspruch, ein bisschen zocken, ein bisschen gucken. Zocken wir die doch mal, ziehen wir die doch mal, locken wir die doch mal. Frage, können die Bayern das? Und vor allem, dürfen sie es?
Das ist die große Frage, das werden wir am Mittwoch dann verfolgen können in diesem Duell im Rückspiel bei Real Madrid nach dem 2:2 im Hinspiel. Wird es denn für den BVB vielleicht ein bisschen leichter mit der 1:0-Führung aus dem Hinspiel zu Hause im Rücken dann im Prinzenpark bei PSG?
Ja, das Ergebnis ist echt verlockend. Aber bei Dortmund habe ich immer so meine Sorge, das ist ja auch eine Borussia, dass die mal gefühlt so 20, 30 Minuten gar nicht da sind und auf einmal drei Dinger drin haben. Und dann ist es natürlich vorbei. Hm. Die Gefahr sehe ich in den ersten 15, dass PSG mit einem Tempo da kommen wird. Und wenn die Jungs nicht wirklich, was die Trainer ja immer alle wollen, die Spieler wollen es ja auch, du musst ja da sein. Aber wenn du da zwei Fehltritte hast, dann bist du weg. Das wünsche ich denen auf keinen Fall, um Gottes Willen. Also ich freue mich, auch dadurch, dass ja Dortmund gewonnen hat und wir einen 5. Champions League Platz haben, dass dann die beiden deutschen Mannschaften wieder nach London fahren. Aber die Aufgabe für Dortmund trotz Sieg Hinspiel sich komplexer als für die Bayern.
Weil eben auch PSG zu Hause spielt, da ja sehr viel Druck auch von den Fans kriegt, aber vielleicht auch sehr viel Druck und dieser Erwartungsdruck bei PSG natürlich sowieso immens ist, auch von Seiten der Investoren. Ich habe gelesen, die Ultras von PSG haben jetzt einen Fanaufruf gestartet und von einem der wichtigsten Spiele in der Geschichte unseres Vereins geschrieben, führt dieses Rückspiel. Die laufen ja seit 2011 diesem Champions-League-Titel, diesem verdammten Champions-League-Titel hinterher, also 2011 eigentlich schon viel länger, aber da sind die Kataris eingestiegen und haben ja im Grunde das zur obersten Maxime erklärt. Dieser Druck, der ja Jahr zu Jahr wächst, können die das so wegstecken? Im Hinspiel hatte man zum Beispiel bei Mbappé ja auch ein bisschen das Gefühl, der ist vielleicht auch ein bisschen gehemmt.
Naja, gut, wenn der das Ding nicht zweimal ans Aluminium donnert, ne?
Ja gut, dann sieht's wieder anders aus, aber insgesamt hat der einmal geschossen, einmal den Pfosten getroffen, ich glaube nur 30% seiner Zweikämpfe gewonnen, das macht der normalerweise auch nicht.
Ja, da bin ich bei dir. Ich glaube, und das haben auch einige gesagt, und zumindest war es dann wieder zu lesen und zu hören, es ist dann dieses Erlebnis, und die haben ja alle schon ein bisschen was erlebt, aber dieses Erlebnis, gelbe Wand, Dortmund, gefühlt nicht nur 80, sondern von der Lautstärke 200.000 in diesem Stadion, das beeindruckt. Das beeindruckt dich wirklich. Nichts gegen den Prinzenpark. Ich kenne den Parc des Princes mit 50.000, auch durch die WM 98. Das ist natürlich ein kleines, kuscheliges Stadion. Das liegt auch echt kuschelig dort, ne, da in Boulogne. Das hat aber nichts mit Dortmund zu tun. Das ist also da 50, da 80, das sind 30 Unterschied. Und viele, die das nicht kennen, kommen mit diesem Thema nicht klar, aufgrund auch der Lautstärke. Ja. Und wenn du Lautstärke im Stadion hast und kannst dich miteinander kommunizieren und du kriegst die ersten 3, 4 Bälle, wissen wir ja auch, und auch Mbappé ist natürlich einer, der ein bisschen vom schönen Spielen lebt und von seinen gelungenen Aktionen, dann ist dem der berühmte Schneid natürlich weggenommen, abgekauft worden. Hat der mehr Schussglück, fahren die mit dem Sieg nach Hause und wir reden wieder ganz anders.
Aber PSG hat ja auch Comeback-Qualitäten. Das haben sie gegen Barca im Viertelfinale bewiesen, sogar im Camp Nou, wo sie dann diese Hinspielniederlage nochmal sehr eindrucksvoll gedreht haben. Also das werden die Dortmunder natürlich auch gesehen haben und auch natürlich genau wissen. Und die wissen auch, wie man in Paris verlieren kann. In der Gruppenphase gab es das Duell ja auch schon mal.
Genau. Also die haben da verloren und dann gegen Atletico, glaube ich, haben zwei Niederlagen durch ihre Serie geschleppt jetzt in der Champions League. Klar, das ist, kannst du dann wieder nicht vergleichen. Gruppenspiele, du hast sechs, da kannst du was korrigieren. Das sind, diese beiden Spiele sind für mich, das sind so klassische Pokalspiele. Das ist ein Pokalfinale, das ist ein 50-50-Spiel. Und du musst es auch so angehen können. Ja, du musst da wirklich, müssen ist mal ein schwieriges Wort, aber du solltest das auch vom Verständnis für dich so auf die Kette kriegen, dass das, so wie es in Paris dann von den Ultras thematisiert wird, es ist das Spiel des Jahres, das Spiel nicht des Jahrhunderts, aber sagen wir mal des Jahres für beide Mannschaften. Denn auch für Dortmund, den Weg, den sie jetzt gegangen sind in diesem Wettbewerb, kann ich mir für die nächsten Jahre nicht vorstellen. Und jetzt stehst du kurz davor, ein Finale zu erreichen, möglicherweise gegen die Bayern, das Revanche-Ding zu haben in Wembley. Und wenn du dafür nicht diese gefühlten 100% ab heute, seit Samstagnachmittag ist es ja schon, nach dem Spiel in Stuttgart, nicht hast, dann bist du auch nicht der richtige Typ für den Spiel, für das Spiel und auch nicht für den Beruf. Und das erwarte ich einfach von solchen Menschen. Das erwarte ich wirklich, dass die da Vollgas geben, das berühmte Vollgas geben und nicht sich sagen, ja, heute ist aber nass, heute ist aber feucht hier und irgendwie rausgerutscht und ist aber doch laut und der Bus ist eine halbe Stunde später gekommen. Nein, das will ich alles nicht hören.
Voller Fokus auf den Moment, auch bei Marco Reus, für den es ja quasi die letzte Chance ist auf einen richtig großen Titel. Der hat ja, du kennst ihn ja auch aus Gladbacher Zeit noch, als er dann zu Dortmund gewechselt war, warst du wahrscheinlich nicht unbedingt erfreut, aber so wie seine Karriere verlaufen ist, das ist ja schon in großen Teilen sehr, sehr tragisch.
Also der tut mir so leid, der Junge, dass du so ein Potenzial hast, so viele Verletzungen hast, gerade vor den wichtigen Turnieren. Bin dann aber auch immer wieder so, dass ich noch eine andere Ebene so gedanklich betrete und frage mich immer, wann sind diese Verletzungen vor den großen Turnieren entstanden? War es jetzt wirklich ein Unfall in einem Spiel? Keine Chance, wenn dir jemand das Knie abtritt, das Bein? Oder ist es eher ein Muskelthema? Und Muskelthemen, egal jetzt in welchem Bereich, sind für mich auch immer gerne ein Thema, so psychosomatisch. Bin ich dem Druck dann auch wirklich gewachsen? Kann ich dem dann standhalten, dass ich möglicherweise der Superstar, paar Jahre jünger, vor den großen Turnieren, Endturnieren, wo man mit mir rechnet, aufgrund meiner Qualitäten, meiner Skills, kann ich dem standhalten. Und ich kenne das aus meiner Zeit aktiv. Wir hatten auch da zwei super Fußballer, da waren wir so 18, 19. Und wenn die wichtigen Spiele kamen, hatten die immer eine Oberschenkelzerrung. Die hatten immer den Oberschenkel kaputt. Die haben trainiert wie die Weltmeister und einen Tag vorher kaputt. Da habe ich mir gesagt, sag mal, was ist denn bei euch schief? Und da habe ich damit angefangen. Das ist lange her, das Jahr. Ich glaube, die machen sich vom Kopf so einen Druck, dass die so verspannen innerlich, dass irgendwas da muskulär dann sagt, geht nicht mehr. Nochmal, alles Theorie, ja, ist ja nicht beweisbar, außer du hast einen Unfall, wirst da richtig verletzt, dann hast du natürlich keine Chance. Das ist natürlich bitter auch mit Ballack damals. Ja. Aber hier und da und bei Marco Reus weiß ich nicht. Ne? Und deshalb ist es umso tragischer, dass einer, der solche Anlagen hat, nie was Großes gewonnen hat. Also es ist so unfassbar genauso letztes Jahr mit der Bundesliga, das kannst du ja keinem erzählen.
Ja. Ja, eine wirklich bittere Situation im letzten Jahr. Er hat jetzt gegen Augsburg nochmal geglänzt. Glaubst du, er wird eine Chance kriegen, im Rückspiel gegen PSG dann auch zu spielen? In den großen Spielen hat Terzic ja bisher nicht auf ihn gesetzt.
Kannst du für mich nur hinten rausbringen, 15 plus, wenn du zurücklegst oder vielleicht Richtung Verlängerung Elfmeterschießen, weil dafür hast du dann aufgrund der langen Laufzeit, die du da unterwegs bist, hast du einfach nicht mehr die Schnelligkeit, nicht mehr die Kraft, nicht mehr die Ausdauer. Und da brauchst du, und das finde ich, macht er dann auch richtig, brauchst du erstmal andere Skills, andere Pfeile, die da arbeiten. Und wenn du dann sagst, ich brauche nochmal den Erfahrenen, der auch nochmal Tempo gehen kann, gefühlt für 15 plus oder 20 plus, plus Nachspielzeit hast du ja schon wieder über 45, das kann dir alle mal gehen, auch in solchen Spielen, weil ja dann auf der anderen Seite auch dann der eine oder andere nachlässt, konditionell und auch von der Konzentration. Das ist für mich eine klassische Jokerrolle.
PSG hatte spielfrei am Wochenende, Dortmund hat rotiert. Was glaubst du, wer ist körperlich zumindest fitter dann in diesem Duell?
Das ist für mich Dortmund, weil du im Rhythmus bist. Ich bin kein Freund davon. Ich finde das toll bei den Ligen. Ich kenne das auch aus Holland so. Ich kenne das auch in Niederlanden, müssen wir korrekterweise sagen, auch in Portugal, dass die ihren Mannschaften da das immer so ein bisschen schieben, dass die genug da vorher oder nachher haben. Bin ich kein Freund von, Fußballer auch nicht, wenn du mit ihnen ehrlich sprichst, unter der Hand. Die wollen alle drei Tage kicken. Die wollen nicht trainieren. Training finden die alle doof. Das sagt ja keiner öffentlich, aber Fußball spielen. Und wenn du aus diesem Rhythmus raus bist, ich glaube, Paris tut sich damit keinen Gefallen.
Dann sind wir gespannt, wie es ausgeht und ob tatsächlich beide deutsche Mannschaften dann nach Wembley marschieren und dann wieder Lars Ricken und Paul Breitner in Ritterrüstung im Wembley-Stadion rumlaufen. Aber ich glaube, dieses Jahr lassen sie sich was anderes einfallen.
Bin sehr gespannt.
Carsten, vielen Dank für deinen Besuch.
Ich habe zu danken. Dankeschön.
Und für euch noch der Hinweis, abonniert unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt, bewertet ihn, schreibt uns ein paar Kommentare und sagt es gern weiter, dass es den Feverpitch Podcast gibt. Und den Feverpitch Newsletter gibt es natürlich auch unter feverpitch.de. Dort könnt ihr ihn abonnieren und dann kriegt ihr ihn werktags um 6.10 Uhr in euer E-Mail-Postfach. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Feverpitch, der Fußballpodcast.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.